ARD.
Ich habe hier eine Küchenwaage und eine Kreditkarte. Die ist aus Plastik und die wiegt, wollen wir mal schauen, tatsächlich genau 5 Gramm. Und wenn ich diese Plastikkarte jetzt mit meiner Schere zerschneide, mache ich mal die Hälfte und dann ein Viertel und dann ein paar kleine Teilchen, immer kleiner. Irgendwann geht es mit der Schere nicht mehr viel kleiner. Aber wenn ich das beliebig klein schneiden könnte, dann spricht man irgendwann von Mikroplastik. Und Plastik ist ja überall und dauernd um uns herum. Und wir haben in den letzten Jahren immer wieder mal gehört, 5 Gramm Mikroplastik pro Woche kommt in unseren Körper. Also ungefähr so viel wie so eine ganze Kreditkarte. In unterschiedlichster Form, auf unterschiedlichsten Wegen. Wir atmen es ein, wir trinken es oder es steckt im Essen. Da vor allem in Fisch, Garnelen oder Muscheln und so weiter. Die ganz kleinen Teilchen, die schaffen es sogar ins Gehirn. Was sie da anrichten, das ist noch unklar. Jetzt aber zeigt ein neues Experiment, selbst größere Mikroplastikteilchen wandern nicht nur durch unseren Körper und in die Organe, die können im Gehirn richtig gefährlich werden. Hallo, ich bin Stefan Geier und wir fragen in dieser Folge, ja, wie gefährlich ist das Mikroplastik in unserem Körper? Was richtet es an? Und vor allem wollen wir natürlich am Schluss wissen, wie können wir uns dagegen schützen?
IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
Und um diese Fragen genauer zu beantworten, da freue ich mich sehr, dass Frau Dr. Verena Kopatz unser Gast ist. Sie arbeitet als Biotechnologin an der Medizinischen Universität Wien. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Und damit geht natürlich gleichzeitig auch ein Gruß raus an unsere österreichischen Freunde. Der IQ-Podcast wird auch in Österreich viel gehört. Darüber freuen wir uns sehr. Frau Kopatz, bevor wir gleich den Spuren des Mikroplastiks in unserem Körper folgen, würde man einen beliebigen unserer Körper untersuchen, ganz genau. In jedem von uns würde man Spuren von Mikroplastik finden.
Das auf jeden Fall. Also Mikroplastik ist bis jetzt wirklich überall in der Umwelt gefunden worden. Die viel zitierten Tiefseegräben in der Antarktis, in der Sahara etc. Und natürlich, wenn wir uns nur umblicken, Mikroplastik oder Plastik ist generell rund um uns. Und da ist es natürlich dann auch nicht so unwahrscheinlich, dass wir Mikroplastik bis jetzt eigentlich in fast jedem Organ oder Körperausscheidung auch wirklich gefunden haben.
Für mich ist es schon so ein bisschen unglaublich, eigentlich jede Woche so viel Mikroplastik wie eine Kreditkarte. Wie sehen Sie das? Hinkt dieser Vergleich oder kann man sich das wirklich so vorstellen?
Es kommt natürlich darauf an, wo man auf der Welt ist. Die höchste Berechnung waren, wie gesagt, jetzt diese 5 Gramm pro Woche, also diese Kreditkarte. Man geht aber mittlerweile davon aus, dass es in diversen Regionen der Welt um hunderter Faktoren oder tausender Faktoren sogar niedriger ist. Also die guten Nachrichten für uns, wir sind jetzt nicht so stark belastet und vor allem wir als Zentraleuropäer, möchte ich mal behaupten, wir haben eine relativ gute Trinkwasserversorgung. Wir essen jetzt nicht jeden Tag kiloweise irgendwelche Muscheln oder Fisch. Das heißt, für uns ist sicher die Belastung wesentlich geringer als in manch anderen Ländern.
Jetzt ist es aber trotzdem so, dass wir dieses Mikroplastik eigentlich ja gar nicht im Körper haben wollen. Was wir tun können, ja, damit das nicht passiert, damit das vielleicht weniger wird oder ob wir da auch chancenlos sind, das klären wir gleich. Und jetzt schauen wir zuerst auf dieses Experiment. Da hat also ein Forscherteam diesen winzigen Plastikteilchen, ja, man könnte sagen, eine Art Peilsender angeheftet und mal geschaut, können Mikroplastikteilchen auch in unser Gehirn vordringen? Veronika Bräse erzählt, was rausgekommen ist. Und auch da hören wir Sie, Frau Kopatz, und wir sprechen dann gleich weiter.
Mikroplastik, das sind kleine Kunststoffteile. Die kleinsten einen Mikrometer, die größten bis zu 5 Millimeter groß und mit bloßem Auge zu sehen. Dieses Mikroplastik wurde jetzt Versuchsmäusen mit Trinkwasser oder per Spritze verabreicht. Markiert mit fluoreszierendem Farbstoff lässt sich der Weg durch den Körper nachverfolgen. Schon nach 10 Minuten leuchtet es im Gehirn, wenn Mikroplastik direkt in die Tiere gespritzt wird. Übers Trinkwasser dauert der Weg 2,5 Stunden. Würden die Plastikteilchen einfach im Blutstrom mitschwimmen und das Gehirn wieder verlassen, wäre alles nicht so schlimm, sagen die Forschenden aus China. Problematisch ist, dass sich Abwehrzellen im Gehirn über das Plastik hermachen. Normalerweise fressen und bekämpfen sie Krankheitserreger. Verena Kopatz von der Universität Wien.
Das Problem hinter dem Ganzen ist jetzt, wenn also diese Blutzellen dann wirklich das Plastik aufnehmen, und das waren relativ große Plastikpartikel, dann werden die einerseits größer, und dadurch, dass das Plastik ja dann nicht so verformbar ist wie die Zellen selber, kommt es dann natürlich vermehrt zu einem Steckenbleiben, und die Zellen wurschteln dann länger herum, um sich da durch diese kleinen Gefäße durchzuquetschen.
Die Forschenden haben auch noch eine Woche später verstopfte Äderchen im Gehirn gefunden. Und das hat Folgen. Die Tiere können sich schlechter orientieren. Außerdem bewegen sie sich langsamer als sonst und ziehen sich stärker von der Gruppe zurück. Sie zeigen also depressive Tendenzen. Das Team aus Peking spricht sogar von Verstopfung in Form von Tromben, also Blutgerinnseln. Der Gefäßforscher Carsten Grote von der Universität Marburg.
Ich finde, an der Stelle überinterpretieren die Autoren zum Teil ihre Ergebnisse. Also wenn ich mir diese Bilder angucke, dann kann ich ganz klar auch eine Minderdurchblutung sehen. Aber mir fällt es da sehr schwer, da wirklich Gefäßverschlüsse zu sehen im Sinne von einer signifikanten Thrombose.
Einig ist sich die Forschungswelt, dass die Denkleistung zurückgeht, wenn das Gehirn schlecht durchblutet ist. Frühere Studien an Mäusen zeigen, sind die Plastikteilchen besonders klein, kleiner als 2 Mikrometer, durchdringen sie sogar die Blut-Hirn-Schranke, die den Blutstrom von der Hirnsubstanz trennt, und richten neurologische Schäden an. Noch ist nicht ganz klar, wie sich Mikroplastik aufs menschliche Gehirn auswirken könnte.
Also es ist schon zu vermuten, dass wir über eine lange Zeit dann eben auch eine Ablagerung dieser Partikel dann eben auch in Regionen des Gehirns finden werden.
Wir atmen Plastikteilchen ein, essen oder trinken sie. Da es Plastik erst seit gut 100 Jahren gibt, hat die Evolution noch keine Enzyme entwickelt, die Kunststoffe abbauen könnten. Mikroplastik findet sich in vielen menschlichen Organen. Ein Forschungsteam in Italien hat zum Beispiel Mikroplastiksplitter in verstopften Arterien von Patienten entdeckt. Das verdoppelt ihr Risiko, einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erleiden. Außerdem:
Alle Arbeiten, die Mikroplastik bisher untersucht haben, finden, dass Mikroplastik eben zu einer Entzündungsantwort führt. Und da sehe ich das Problem, dass wir eben einfach unser Risiko für solche Erkrankungen durch eine vermehrte Exposition gegenüber Mikroplastik dann eben auch erhöhen.
Entzündungen befeuern etwa Diabetes oder Rheuma. Aber beim menschlichen Gehirn geben Forschende vorsichtige Entwarnung. Die Versuchsmäuse haben eine extrem hohe Dosis Mikroplastik bekommen, die im Alltag nicht üblich ist.
Also Plastikteile wandern tatsächlich durch den Körper bis zum Gehirn, verstopfen dort Gefäße, zumindest bei Mäusen. Verena Kopatz ist immer noch bei uns von der Medizinischen Universität in Wien. Wir haben sie gerade auch im Beitrag gehört. Das klingt ja erstmal schon ziemlich erschreckend, Plastik im Gehirn, aber es ist halt bei Mäusen. Kann man das überhaupt auf unser Gehirn übertragen?
Naja, primär muss man jetzt einmal sagen, eine Maus ist jetzt allein von der Größenordnung wesentlich kleiner als ein Mensch. Man muss sich ein bisschen die Struktur vom Gehirn anschauen. Also die Mauskapillaren sind wesentlich enger, was natürlich dann entsprechend Auswirkungen auf den Blutfluss hat. Andererseits, wenn man sich das jetzt speziell auf die Blut-Hirn-Schranke anschaut, haben menschliche Endothelzellen, die sind wesentlich dicker auch als bei den Mäusen. Wir haben wesentlich mehr Tight Junctions, also das sind diese sehr, sehr dichten Verbindungen zwischen den Zellen. Die sind da auch wesentlich stärker ausgeprägt, und deshalb kann man so mehr oder weniger sagen, ein Menschenhirn ist nicht so durchlässig wie ein Maushirn, also in Bezug jetzt auf die Blut-Hirn-Schranke. Deshalb lässt sich das vielleicht auch nicht so 1:1 dann widerspiegeln in der Maus.
Also man könnte sagen, wir sind anatomisch ein bisschen besser gerüstet. Ich würde das trotzdem gerne mal mit Ihnen genauer anschauen. Wir hören ja immer vom Feinstaub auch, den wir einatmen, also Abrieb von Reifen zum Beispiel aus dem Verkehr. Was ist denn eigentlich genau der Unterschied vom Feinstaub zum Mikroplastik?
Das ist eine sehr gute Frage. Feinstaub per se sind hauptsächlich luftgetragene Partikeln. Das heißt, in diesen luftgetragenen Partikeln kann natürlich Mikroplastik drinnen sein. Im Gegenzug, Mikroplastik muss nicht nur jetzt luftgetragen sein, sondern es kann auch in Wasser drinnen sein oder in Fasern etc. Also wir können das sowohl über die Lunge aufnehmen, als auch quasi über die Nahrung oral. Und da ist es dann quasi in einem Nahrungsbrei drinnen oder in einer Flüssigkeit.
Dann treten wir doch einfach mal gemeinsam diese Reise an. Also da kommt jetzt mal so ein Mikroplastik daher. Gehen wir mal über die Atmung, dann atmen wir es ein. Und was passiert dann? Das landet ja dann im Wesentlichen in der Lunge.
Genau, also es landet einmal in der Lunge. In der Lunge haben wir natürlich jetzt einen etwas anderen Mechanismus, als wenn wir das über den Magen aufnehmen.
Also wenn wir es essen?
Genau. Das heißt, es kommt dann in der Lunge an. Da haben wir nicht diesen natürlichen Ausscheidemechanismus, dass wir das dann einfach wieder ausatmen können. Das heißt, es bleibt dann in diesen Schleim, in den Lungenbläschen quasi hängen. Und dort wissen wir mittlerweile, dass das Mikroplastik eine Immunreaktion auslösen kann.
Also eine Entzündung im Wesentlichen wieder.
Genau, eine Entzündung.
Und welche Rolle spielt denn, ob ich es jetzt einatme oder ob ich es mit der Nahrung aufnehme, welche Rolle spielt denn das genaue Material dieses Kunststoffs? Das kann ja ganz unterschiedlich ausschauen.
Mikroplastik ist natürlich nicht gleich Mikroplastik. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Faktoren, die man da beachten muss. Also es spielt zum einen eine große Rolle, wie groß die Partikel sind. Größere Partikel können natürlich jetzt nicht so leicht vom Gewebe aufgenommen werden wie kleinere. Also man darf sich das auch gern wie so ein Sieb vorstellen. Also die großen Teilchen bleiben draußen und die kleinen können in das Gewebe aufgenommen werden. Es kommt natürlich dann auch auf den Plastiktyp drauf an, welche chemischen und thermischen Eigenschaften das Plastik hat. Dann kommt es andererseits auch auf die Form drauf an. Also ob es jetzt, wie oft jetzt leider bei den Referenzmaterialien, das sind so richtig schöne runde Kügelchen, hat natürlich jetzt nichts wirklich mit der Real Environment zu tun.
Das ist irgendwie hier ausgefranstes Zeug.
Ja, genau. Ob das jetzt irgendwelche Fasern oder Flakes sind, ein relativ gutes Beispiel dazu ist Asbest. Da hat man ja damals gewusst, Asbest in Kugelform etc. hat keine negativen Auswirkungen. In dieser typischen Nadelform kann es aber dann eben zu Lungenkrebs führen. Und dann kommt zu der Form noch die verschiedenen Additive oder Chemikalien, die oft eben bei der Plastikproduktion zugesetzt werden dazu. Das hat natürlich dann auch noch einen Effekt. Und dann im Großen und Ganzen noch die Polarität oder die Corona, weil das Plastikpartikel ist ja nicht an sich alleine, sondern das ist ja immer in Interaktion mit der Umgebung. Das heißt, es kann je nachdem, wie die Oberfläche ist, dann verschiedene andere Substanzen binden. Es können sich dann auch biologische Filme drauf absetzen. Und dann spricht man zum Beispiel auch von einem Trojan-Horse-Effekt, also dass sich Bakterien dort festsetzen können und über das Plastik quasi den Körper infiltrieren.
Jetzt haben wir im Beitrag auch gehört, dass man schon richtige Mikroplastiksplitter, also stelle ich mir wirklich vor, wie so kleine ausgefranste Teilchen in verstopften Arterien von Patienten, von Menschen gefunden hat. Ist denn sowas auch dann im Gehirn möglich? Also Sie haben zwar den Unterschied von uns zur Maus geschildert, aber ist es möglich, dass dann solche Splitter auch bei uns ins Gehirn wandern?
Möglich ist es unter diversen Umständen natürlich, aber ich würde jetzt mal sagen, es ist sehr unrealistisch, beziehungsweise mir ist es nicht bekannt, dass solche großen Splitter dann wirklich im Gehirn gefunden werden. Man muss sich jetzt einmal über den Aufnahmemechanismus quasi klar sein. Die Partikel müssen über die Darmschleimhaut aufgenommen werden ins Blut, dann kommt das quasi über die Blutzirkulation ins Gehirn. Und da haben wir nochmal diese Blut-Hirn-Schranke, die ja nochmal viel, viel sensitiver ist als eigentlich die Barriere vor der Darmschleimhaut. Das heißt, ich würde mal jetzt behaupten, das außerdem hat jetzt irgendwelche mechanischen Verletzungen am Gehirn, das sehr unrealistisch ist, dass man so große Splitter dann wirklich bis ins Gehirn hat. Kleine Partikel, also vor allem Nanopartikel, durchaus, aber größere Partikel und Splitter dann ehender nicht.
Das heißt, ich fasse mal zusammen, also es kommt eigentlich in der einen oder anderen Form an die unterschiedlichsten Stellen. An manchen Stellen macht es Probleme. Probleme im großen Stil könnte man natürlich auf der anderen Seite auch sagen, macht's nicht, weil wir nehmen viel Mikroplastik auf, 5 Gramm, eine Kreditkarte pro Woche, aber so viel Probleme kann sie eigentlich nicht machen, weil wir sind ja alle noch da.
Genau, wir sind alle noch da. Ich würde mal behaupten, ein gesunder Mensch kann relativ gut mit dem Plastik umgehen. Die gute Nachricht ist, das meiste geht 1:1 eigentlich durch den Menschen durch. Also gerade wenn man das oral aufnimmt, ist es binnen ein paar Stunden oder einem Tag ausgeschieden. Es ist wirklich ein verschwindend geringer Prozentsatz, der überhaupt aufgenommen wird. Man hat natürlich dann jetzt diverse Studien, die Effekte vor allem in Zellkultur zeigen. Also man weiß, dass die Partikel oxidativen Stress verursachen, eine Aktivierung von den Immunzellen und somit zu einer Entzündungsreaktion im Körper. Also man hat gesehen, dass möglicherweise die Partikeln selber auch die diversen Barrieren, also jetzt die Darmschleimhaut beziehungsweise auch die Blut-Hirn-Schranke schädigen können, allerdings halt im Zellkultursystem. Und man weiß mittlerweile auch, dass das zu einer Veränderung vom Mikrobiom führt.
Also Mikrobiom muss man vielleicht dazu sagen, also alles, was sozusagen die Bakterienzusammensetzung im Darm verändert.
Genau. Also das Mikrobiom ist ja die Zusammensetzung aus den verschiedenen Mikroben, die in unserem Darm leben und die uns auch bei der Verdauung helfen. Und da ist gezeigt worden, dass das Mikrobiom eigentlich auch sehr sensitiv ist. Und natürlich, wenn man dann Plastikpartikeln zu sich nimmt, das ist ja nichts, was normalerweise irgendwie von den Bakterien zersetzt wird, da reagieren die dann auch drauf.
Sie haben zwar gesagt, es ist eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil, der wirklich in uns drin bleibt. Das ist schon mal die gute Nachricht. Trotzdem, auch den wollen wir nicht haben. Und deswegen steht dann natürlich am Schluss die Frage, Frau Kuppertz, jede Woche eine Kreditkarte. Wie können wir uns dennoch vor diesem Mikroplastik schützen?
Primär, wenn man sagt, man möchte jetzt Mikroplastik vermeiden, muss man sich selber einmal bewusst sein, wo bin ich überall mit Mikroplastik in meinem Umfeld konfrontiert? Sei es jetzt über Nahrung, über Getränke, hauptsächlich eben über Verpackungsmaterialien, aber auch in Kleidung oder in anderen Textilien ist es drinnen, im Hausstaub, in der Wandfarbe. Also Mikroplastik ist wirklich omnipräsent. Und da muss dann irgendwie auch jeder für sich selber eine Risikoeinschätzung machen und sagen, was ist mir wichtig, wo nehme ich Mikroplastik auf, wo kann ich es reduzieren? Ich möchte jetzt nämlich nicht dastehen mit erhobenen Zeigefinger und sagen, das und das sollst du nicht machen. Ich möchte jetzt auch keinem seine PET-Flasche jetzt verbieten. Es muss selber jeder wissen, wo nehme ich das in Kauf und wo kann ich es reduzieren. Aber ein wichtiger Aspekt wäre zum Beispiel, dass man sich bewusst ist, gerade Plastik und Wärme funktioniert nicht gut und Plastik mit starker mechanischer Beanspruchung, das produziert natürlich auch viel. Sprich, wenn man das jetzt in einen normalen Haushaltskontext setzt, Mikrowellengerichte zum Beispiel aufwärmen oder diese einmal Gewürzmühlen, die ein Plastikmahlwerk haben, kann man einfach reduzieren, indem dass man, bevor man irgendwas warm macht, das aus diesen Plastikcontainer rausgibt. Man kann statt diesen Einmalgewürzmühlen kann man sich selber eins mit einem Keramikmalwerk zulegen, einen heißen Tee zum Beispiel nicht aus Plastikbechern trinken oder genauso die berüchtigten Kaffeekapseln, weil alles, was warm wird und Plastik hat, löst natürlich dann auch Partikeln raus. Zum Beispiel das Mixen in Rührschüsseln, gibt es noch die Plastikschneidbretter, wobei das natürlich dann wieder ein Hygieneaspekt ist. Also es muss wirklich jeder für sich selber dann herausfinden, wo kann man sparen, was ist mir wichtig. Ja, und wie gesagt, für den Zentraleuropäer, wenn man nicht jeden Tag kiloweise Muscheln isst, und gerade Muscheln und Garnelen sind ja Filtertiere, das heißt, die nehmen auch relativ viel auf. Da kann man auch viel reduzieren, möglicherweise dann auch bei der Kleidung, wenn man selber beim Einkaufen drauf schaut, dass man vielleicht dann eben nicht nur synthetische Kleidung anhat, sondern vielleicht einen höheren Baumwollanteil, solche Dinge.
Kann man ja an der Stelle vielleicht nochmal sagen, es geht weniger um Verbote, sondern ja, einfach um Anregungen, an welchen Stellen man das Mikroplastik mit einfachen Maßnahmen reduzieren kann. Vielen Dank für diese Informationen und auch für Ihre Einordnungen, was Mikroplastik in unserem Körper anrichtet, wo es überall hinkommt und wo wir uns vielleicht auch weniger Sorgen machen müssen. Verena Kopatz war das, Biotechnologin. Sie arbeitet an der Medizinischen Universität in Wien. Schön, dass Sie zu Gast waren bei unserem Podcast.
Danke.
Und in der Beschreibung dieser Folge, da findet ihr auch noch die Originalquelle des Experiments, über das wir gesprochen haben, inklusive Bilder von Mikroplastik im Gehirn von Mäusen. Wir freuen uns, wenn ihr diese Podcast-Folge kommentiert, wo auch immer ihr IQ hört. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Das wäre uns wirklich wichtig. Ich bin Stefan Geier und im Namen des gesamten Teams sage ich danke, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Bis zum nächsten Mal.